Es ist Nacht in Jerusalem. Alle schlafen, die Straßen sind wie ausgestorben. Ab und zu hört man noch irgendwo ein Tier herumstreunen, mehr hört man nicht. In den kleinen, versteckten, unüberblickbaren Gassen, da sind irgendwo zwei Männer. Einer ist ein ranghoher Jude, ein wichtiger Mann, er heißt Nikodemus. Der andere ist Jesus, der Rabbi auf Wanderschaft. Und was der sagt, das fasziniert den gelehrten Nikodemus. Er hat ihn sogar heimlich getroffen, hat ihn heimlich aufgesucht, denn es wäre eine Schlagzeile, wenn man wüsste, dass er sich mit Jesus trifft, wenn man wüsste, dass er sich für das interessiert, was dieser Jesus lehrt. Das würde ihm den Job kosten, ganz sicher, und das Ansehen auch als hoher Jude. Und die beiden sitzen zusammen in dieser Nacht und sie unterhalten sich schon eine ganze Weile. Es geht in ihrem Gespräch um Neugeburt, um das ewige Leben und wie das denn gehen soll und solche Dinge. Und mitten in dem Gespräch sagt Jesus Folgendes.
Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einer Stange aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat.
Wie war das noch, überlegt sich Nikodemus. Mose in der Wüste und die Schlange. Nikodemus muss einen Moment nachdenken, er muss sich erinnern und wir erinnern uns mit ihm. Wir gehen in Gedanken mit ihm zurück, in die Zeit irgendwo zwischen 1500 und 1200 vor Christus. Wir kommen an in der Wüste, irgendwo zwischen dem Toten Meer und dem Roten Meer. Wenn man genau hinhört, dann kann man sie hören. Sie sind nämlich noch da. Besonders nachts hört man ganz genau hin. Da muss man hören, ob es irgendwo raschelt oder zischelt oder ob sich irgendwo was durch den Sand schlängelt. Besonders nachts geht man jeden Schritt ganz besonders vorsichtig. Und das ist kein schönes Gefühl, das ist irgendwie beklemmend. Ich kenne das so ein bisschen, liebe Gemeinde. Ich habe das in Indien mal ganz ähnlich erlebt. Da gab es auch Schlangen. Und besonders nachts war ich da immer ganz langsam unterwegs. Da habe ich genau hingehört, habe gelauscht, ob man irgendwo was hört. Irgendein Rascheln, irgendein Zischeln. Ich habe besonders gründlich mit der Taschenlampe den Weg ausgeleuchtet. Und es ist tatsächlich passiert an einem Tag, dass mal ein Hund eine Schlange erwischt hat. Und dann sind die Kinder von dem Kinderheim, in dem ich war, die haben die Schlange dann genommen von dem Hund und haben sie wie so eine Trophäe über das ganze Gelände getragen und haben gejubelt. Und ich habe mich irgendwie mitgefreut, dass man die Schlange gefangen hat, aber irgendwie war es mir auch mulmig im Magen, das muss ich ehrlicherweise zugeben. Weil man hat mir nämlich vorher gesagt, dass diese Schlangen, die es dort gibt, durchaus auch giftig sein können. Und das Gegenmittel gibt es in der nächsten großen Stadt, 180 Kilometer weiter, 6 Stunden Fahrt. Das ist vielleicht manchmal schon zu lang, je nachdem wo und wie man gebissen wird. Die Hilfe gegen Schlangenbisse, die ist für das Volk Israel auch in weiter Ferne. Da sind sie in der Wüste unterwegs und einige hat es schon erwischt. Einige sind schon dran gestorben. Das ist ganz schön heftig, was das Volk Israel da erlebt in der Wüste. Zumal die Israeliten selber gar nicht ganz unschuldig sind an dieser Situation. Mittlerweile haben sie kapiert, was Gott ihnen dadurch sagen wollte. Dass sie zu Unrecht gebruttelt haben. Dass sie undankbar waren ihm gegenüber, dass sie ihm Vorwürfe gemacht haben, warum sie nicht schneller im verheißenen Land ankommen, warum sie nochmal einen Umweg machen müssen, wieder zurück in die Wüste, das hat sie gefrustet. Und manche sind an dem Gedanken auch verzweifelt, weil ihnen klar geworden ist, dass dadurch für sie selber es nicht mehr möglich ist, das verheißene Land zu erreichen, dass das nicht mehr in ihre Lebenszeit reinpassen wird, dass sie in der Wüste sterben werden. Und dazu der Hunger und der Durst in der Wüste, alles das haben sie Gott vorgeworfen, anstatt zu sehen, dass er sie ja jeden Tag mit Manna versorgt. Nun gut, es war jetzt nicht das erste Mal, dass es so geht in der Wüste. Schon oft war es so, dass sie sich aufgelehnt haben und jedes Mal hat dann Mose ihre Einsicht und ihre Bitte um Entschuldigung an Gott weitergegeben. Und Gott hat sich tatsächlich schon oft umstimmen lassen von Mose. Aber diesmal hat er die Schlangen nicht weggenommen. Die Schlangen sind immer noch da. Und stattdessen bastelt Mose eine Schlange aus Bronze. Das sei Gottes Rettungsangebot, sagt er, dieses seltsame Teil.
Vom Berg Hor aus zogen die Israeliten weiter und schlugen den Weg zum Roten Meer ein, um Edom zu umgehen. Doch unterwegs wurden die Israeliten ungeduldig und klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Etwa, damit wir hier in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und dieses Manna können wir nicht mehr sehen. Da schickte der Herr Giftschlangen. Viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Daraufhin liefen die Leute zu Mose und riefen: Wir haben Schuld auf uns geladen, als wir dem Herrn und dir Vorwürfe machten. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk. Da sprach der Herr zu ihm: Fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an der Spitze einer Stange. Jeder, der von einer Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange anschaute, blieb am Leben.
So sieht sie aus, die Hilfe, die Gott seinem Volk Israel bringt. Einfach hochschauen müssen sie, mehr müssen sie gar nicht machen. So ist Gottes Hilfe. Gut, eins muss man dazu noch machen, außer den Kopf zu heben und hochzuschauen. Man muss auch daran glauben, dass Gott heilen kann, dass Gott bewahren kann, dass er durch diesen Blick auf diese Schlange das Leben schenkt. Aber an sich ist es doch recht einfach. Also jedenfalls besser, finde ich, als zu hoffen, dass 180 Kilometer auf überfüllten Straßen nicht zu lange sind. Hochschauen auf eine bronzene Schlange. Mehr verlangt Gott gar nicht. Und an ihn glauben. Und es funktioniert. Auf Gott sehen, auf Gott vertrauen, das rettet sie. Das hat das Volk in der Wüste damals verstanden. Und trotzdem nimmt Gott die Schlangen nicht einfach weg. Hätte er ja auch tun können. Hat er oft genug ja auch schon gemacht. Diesmal nicht. Diesmal beseitigt er nicht die Bedrohung und das, was sie in den Tod bringen kann. Nicht so wie oft zuvor. Auf ihrer Tour von Ägypten ins gelobte Land, da hat Gott sie schon oft von Gefahren befreit und hat sie auch schon oft bewahrt. Aber diesmal bleibt die Gefahr. Die Schlangen sind immer noch da. Gott zeigt ihnen lediglich, wie man gerettet wird. Ich kenne das so ein bisschen, liebe Gemeinde, und ich bin sicher, ihr kennt das auch. Auch in unserem Leben nimmt Gott die Gefahren nicht einfach so raus, zumindest nicht alle. Und manchmal auch gerade die Gefahren nicht, wo wir doch schon so lange drum gebetet haben, dass er sie doch wegnimmt, wo wir auch schon gebettelt haben bei ihm. Und vielleicht hat er es vorher auch schon mal getan, aber er tut es eben nicht immer. Nicht jedes Mal werden wir verschont und nicht vor allem werden wir bewahrt. Nicht jede Angst und jede Sorge in unserem Leben lässt sich mit dem Glauben einfach ausknüpfen oder ablöschen. Nicht jede Krankheit vergeht sofort, wenn wir zu Gott beten. Nicht jede Anfechtung wird von uns ferngehalten. Manches bleibt einfach auch gefährlich und bedrohlich in unserem Leben. Aber eins ist auch klar, Gott lässt uns niemals allein in der Situation. Er bleibt gerade auch im schwierigen und in beängstigenden Situationen bleibt er bei uns, das ist ganz sicher. Und er weist uns hin, wie man gerettet werden kann. Er macht uns ein Rettungsangebot und wir können uns das zeigen lassen von ihm. Ganz ähnlich wie damals in der Wüste. Vertrauen, Glauben, Hochsehen, das ist das, was in der Not gefragt ist. Auch in unseren ganz persönlichen Nöten, auch wenn wir mit unseren Schlangen herausgefordert werden. Dann nicht den Kopf hängen zu lassen, nicht nur nach unten zu sehen, nicht an dem zu verzweifeln, dass manche Lebenspläne sich vielleicht nicht mehr erfüllen. Auch nicht Gott verantwortlich machen, allein für das ganze Welt, für das Elend in der Welt, für das Leid, das es gibt, auch für meine persönliche Not nicht, und ihn anklagen. Das ist nicht der richtige Weg, sondern hochschauen. So wie die Israeliten damals in der Wüste hochschauen. Das kann man heute in der Not ganz genauso tun. Auf Jesus sehen und glauben. Das ist an sich keine aufwendige Sache, den Kopf heben und auf Gott vertrauen. Aber eine Schwierigkeit gibt es eben bei diesem Rettungsangebot Gottes doch noch. Denn wenn wir mal angucken, worauf die blicken müssen, das Volk Israel in der Wüste, ausgerechnet auf eine Schlange sollen sie blicken. Ausgerechnet auf das Tier, das für das Böse steht, schon seit der Schöpfungsgeschichte. Ausgerechnet auf das Tier, das zum Bild für ihr eigenes Fehlverhalten, für ihre Schuld Gott gegenüber geworden ist. Das Tier, das bildlich darstellt, dass sie unzufrieden waren und sich gegen Gott aufgelehnt haben, das sollen sie ansehen. Die Schlange ist für das Volk Israel ja sowas wie ein Mahnmal. Und genau das lässt Gott aufrichten. Sie zeigt ihnen, dass sie schuldig geworden sind gegenüber Gott. Und ausgerechnet das müssen sie anschauen. Gottes Rettungsangebot beinhaltet, dass man die eigene Schuld ins Auge nimmt. Dass man nicht an dem vorbeischaut, was einen schuldig gemacht hat. Und das macht dieses Hochsehen vielleicht unangenehm, aber das ist ein ganz wichtiger Teil der Rettung Gottes. Dass wir das Leben geschenkt bekommen, braucht es auch den Blick auf die Schuld. Da kann man nicht einfach die Augen davor verschließen. Wenn der Jesus dem Nikodemus im nächtlichen Gespräch sagt, so wie die Schlange, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, selber, dann sagt er das damit im Grunde auch. So wie beim Hochsehen auf die Schlange, ist es beim Blick auf das Kreuz ganz ähnlich. Denn wenn wir aufs Kreuz sehen, dann sehen wir da Jesus, aber wir sehen da auch noch viel mehr. Wir sehen da nämlich auch den, der unsere Schuld abbildet. Wir sehen den, der die Konsequenz unserer Sünde trägt. Der hängt dort. Wir sehen der, der den Tod auf sich nimmt, der Tod, der die Folge ist, wenn man sich gegen Gott auflehnt. Den Tod, den er sich nicht erspart hat. Das sehen wir, wenn wir aufs Kreuz blicken. Und da kann man nicht dran vorbeigucken. Und das macht den Blick auf den Gekreuzigten manchmal gar nicht so einfach. Denn es ist ja auch meine Schuld, die ihn da so hängen lässt. Aber genau das gehört zur Rettung Gottes dazu. Und das ist ein ganz wichtiger Teil von der Rettung Gottes, dass er uns nicht einfach an der Schuld vorbeirettet, sondern durch das Einsehen und durch das Ansehen der Schuld hindurch. Dazu gibt es die Passionszeit. Wir haben 7 Wochen zum Hinsehen. Jetzt sind es noch 2, aber das reicht. 2 Wochen noch zum Hinsehen und eben nicht wegsehen. Wo wir Zeit haben, um es zu besinnen, wo wir Zeit haben, Buße zu tun, wo wir Zeit haben, zu bereuen, auf dem Weg zum Kreuz. Und wir müssen das nicht mit gesenktem Kopf tun, sondern wir dürfen das mit erhobenem Kopf tun, im Aufsehen auf die versprochene Rettung, auf den, der unsere Schuld getragen hat. Ja, genau das sehen wir ja an, wenn wir aufs Kreuz blicken. Wir sehen den an, der zum Bild für unsere Schuld geworden ist und der an unserer Stelle die Folge der Schuld übernommen hat. Und genau dadurch macht er ja auch für uns dieses Rettungsangebot. Das ist der Gedanke der Passionszeit. Und der funktioniert nur, wenn man wirklich auf das Kreuz auch blickt, auch mit allem Schweren, auch die Schuld nicht ausklammert. Die Israeliten in der Wüste, die erleben genau das, dass es funktioniert. Die erleben, da haben welche hochgesehen zu dieser bronzenen Schlange, die gebissen waren, und sie sterben nicht. Trotz dem Gift, das sie in sich tragen, das in ihrem Körper ist, sterben sie nicht. Die Rettung Gottes funktioniert. Und ich bin sicher, dass damals, als bei den Ersten das so war, dass die nicht gestorben sind, dass das eine unheimliche Erleichterung in dem Lager der Israeliten ausgelöst haben muss. Oder vielleicht sogar eine Begeisterung, weil man wusste, man hat eine Rettung. Und man wusste, wie es geht, dass man gerettet werden kann. Man ist diesen Bissen der Schlangen nicht hilflos ausgeliefert. Da lebt sich's anders, da lebt sich zuversichtlicher, wenn man weiß, so geht's. Gottes Rettungsangebot funktioniert. Es hat bei anderen schon funktioniert und dann wird es bei mir auch funktionieren. Es ist nur ein bisschen verrückt, dass wir Menschen manchmal so sind, dass wenn wir das verstanden haben, wie was funktioniert, dass wir dann manchmal die Methode beginnen zu verehren und gar nicht das Eigentliche, was im Hintergrund steht. Und jetzt springen wir ein bisschen weiter von der Wüste, ein paar hundert Jahre weiter, ungefähr ins Jahr 700 vor Christus. Mittlerweile ist Israel längst schon heimisch geworden im gelobten Land. Es hat auch schon ein paar Könige gegeben, die dort geherrscht haben. David, Salomo und einige Nachfolgerkönige, die haben da regiert, der eine besser, der andere schlechter. Das Giftschlangenproblem aus der Zeit der Wüstenwanderung ist mittlerweile ein Fall der Geschichtsbücher und fürs Museum. Gott hat tatsächlich gerettet. Er hat das Volk ins gelobte Land geführt. Und plötzlich, ein paar hundert Jahre später, taucht diese bronzene Schlange wieder auf. Und wie sie auftaucht.
Die Herrschaft Hiskias, des Sohnes von Ahas, über Juda begann im 3. Jahr der Regierungszeit König Hoscheas, des Sohnes Elas, in Israel. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter war Abi, die Tochter Secharias. Hiskia tat, was dem Herrn gefiel, so wie sein Stammvater David vor ihm. Er ließ die Höhenheiligtümer zerstören, die Gedenksteine umhauen und die Aschera-Bilder umstürzen. Er zerbrach die goldene Schlange, die Mose gemacht hatte, weil das Volk Israel angefangen hatte, sie anzubeten, indem es Weihrauch vor ihr verbrannte. Die Bronzeschlange wurde Nahushta genannt.
Das ist doch verrückt, oder? Sogar einen Namen hat sie mittlerweile bekommen. Namen, der irgendwie an Bronze erinnert oder an Schlange, man weiß gar nicht ganz genau, was es bedeutet. Aber es ist doch verrückt, dass auf einmal dieser Gegenstand, diese bronzene Schlange, verehrt wird, vergöttert wird, dass sie Weihrauch vor diesem Gegenstand verbrennen. Es ist doch verrückt, dass es manchmal bei uns Menschen so ist, dass religiöse Gegenstände oder Rituale plötzlich selber verehrt werden oder angebetet werden. Das ist erstaunlich, weil das passiert in Religionen immer mal wieder. Und ich frage mich schon, warum sind wir Menschen so, dass wir das Mittel zum Kultobjekt selber machen? Da wird Religion irgendwie schräg und verfehlt auch das, was sie eigentlich ausrichten will. Es geht doch nicht um die Schlange in der Geschichte, sondern es geht um das, dass Gott rettet. Unsere Reformatoren, die haben das mal ganz ähnlich gemacht wie der König Hiskia. Der Luther und der Zwingli, die haben nämlich auch die ganzen Reliquien und die Bilder und die Gegenstände aus den Kirchen weggeräumt, weil sie gesagt haben, die werden nicht mehr als Hinweis auf Gott verstanden und um seine Rettung, sondern die werden selber vergöttert. Die waren da sehr eifrig, der Zwingli ganz besonders. Vielleicht waren sie auch übereifrig. Aber genau das war das Anliegen, das gleiche wie der Hiskia hatte. Nicht der Gegenstand selber soll angebetet werden, sondern das, was er aussagt, worauf er hinweist. Und es ist doch interessant, dass diese Schlange scheinbar ein paar hundert Jahre, nachdem er sie in der Wüste gebraucht hat, nachdem sie dort die Konsequenz der Schuld von Israel abgebildet hat und ein Zeichen der Rettung war, dass sie selber zum Kultobjekt geworden ist. Dass die Leute irgendwie gesagt haben, naja, das, was der Mose in der Wüste gebastelt hat, das muss heilig sein, also beten wir es an. Da frage ich mich, gibt es das heute eigentlich auch noch? Also auch bei uns, das muss man sich ja mal überlegen, werden heute manchmal auch Bilder oder Gegenstände oder vielleicht auch Gebäude zu wichtig? Verlieren wir auch manchmal den Blick auf das, was eigentlich dahinter steht? Also so, dass wir gar nicht mehr sehen, wozu uns Gott das eigentlich gegeben hat? Oder jetzt denken wir mal ein bisschen weiter. Könnte es sein, dass manchmal auch Themen, die wir in der Kirche so groß machen und mit denen wir uns so ausgiebig beschäftigen, dass die gar nicht so entscheidend sind? Zum Beispiel die Mitgliederzahlen. War jetzt am Freitag auf der Synode großes Thema, ist für unsere Kirche natürlich auch ein schmerzliches Thema. Aber ist das so wichtig, diese Mitgliederzahlen? Sind Kirchenmitglieder nicht auch was, was Gott uns einfach gibt, dass er uns eine Gemeinschaft schenkt? Und beschäftigen wir uns viel zu arg mit diesen Zahlen vielleicht? Vergöttern wir das vielleicht sogar schon? Oder da kann man jetzt gerade weitermachen. Solche Themen, die uns beschäftigen, die Trauung Gleichgeschlechtlicher zum Beispiel, Riesenthema. Oder Gaben Gottes wie das Geld, das er uns zur Verfügung stellt. Oder die Natur oder das, dass wir sicher leben dürfen in dem Land. Ich frage mich manchmal, ob wir manches davon nicht fast schon beweihräuchern und dabei übersehen, wozu Gott uns das gegeben hat. Und wenn man überlegt, was die bronzene Schlange damals in der Wüste abgebildet hat, dann müsste man eigentlich sogar fragen, wo wird heutzutage eigentlich das vergöttert, was eigentlich für unsere Schuld steht? Denn das kann auch passieren. Manchmal wird Schuld auch in religiöse Vokabeln gekleidet und dann fast schon angebetet. Wenn man sich nur noch mit Schuld beschäftigt, das kann ich mich auch ganz persönlich fragen und jeder von euch kann sich das eigentlich auch ganz persönlich fragen, wo sehe ich die Schuld und die Fehler bei mir und bei anderen und dahinter gar nicht mehr das Rettungshandeln Gottes? Und das, dass er uns eine Rettung verspricht, das kann ja passieren. Da kann man reinrutschen, auch heute noch in so eine Sicht. Wann meine ich denn, dass ich ganz genau weiß, dass ein anderer schuldig geworden ist oder vielleicht auch ich selber schuldig geworden bin und verliere dabei aus dem Blick, dass es auch noch eine Gnade Gottes gibt? Das kann mir passieren, dass ich das Gesetz sehe und die Sünde und dabei vergesse, dass es ein Evangelium gibt und einen barmherzigen Gott, der uns einen Ausweg schenkt. Wir als Christen, wir beten nicht das Kreuz an als Gegenstand. Wir vergöttern nicht eine römische Hinrichtungsmethode, übrigens eine, die wie kaum eine zweite zeigt, wie grausam Menschen sein können. Wir tragen Kreuze um unser Hals als Christen. Wir stellen sie in unseren Häusern auf und in unseren Kirchen und wir nehmen sie auch ins Logo von unserer Kirchengemeinde mit hinein, aber nicht, weil wir das Kreuz vergöttern, sondern weil wir auf den hoffen, der dadurch die Rettung gebracht hat. Und das sehen wir mit, wenn wir das Kreuz sehen. Und das müssen wir auch mitsehen, wenn wir das Kreuz sehen. Denn genau das wird uns ja oft vorgeworfen, wie wir so ein Kreuz in den Mittelpunkt stellen können. Das kann man nur dann verstehen, wenn man dadurch auch die Rettung Jesus sieht. Und der Zusammenhang ist so wahnsinnig wichtig. Auch auf den Friedhöfen draußen, da haben wir ja ganz viele Kreuze. Und da stellen wir die Kreuze ja auch nicht nur auf, dass sie ein Zeichen sind für den Tod und für die Schuld des Menschen. Dass es dann auch schön in Beton gemeißelt wird und dann auch über dem Leben stehen bleibt. Dazu sind die Kreuze nicht da. Die Kreuze sind für uns Zeichen der Rettung Jesu und durch sein Sterben am Kreuz, dass er uns das Leben schenkt. Darum geht's. Nicht um den Gegenstand, sondern um das, was er uns bringt. Und das dürfen wir nicht auf den Blick verlieren, wenn wir aufs Kreuz hochsehen. Sonst wird's schräg. Die bronzene Schlange in der Wüste, die zeigt die Schuld und sie verschleiert sie nicht. Aber sie ist gemacht, dass man bei dem Blick auf die Schlange von Gott gerettet wird. Und nicht, dass man sie anbetet. Es geht nicht um Gegenstände oder Formen oder Rituale. Es geht um den, der wirkt und der uns dadurch was zeigt. Und es ist echt spannend, wenn man das mal ein bisschen verfolgt, dieses Bild von der bronzenen Schlange. Denn schon innerhalb von der Bibel wird genau das nämlich ausgesagt. Jetzt haben da in der Zeit von Hiskia einige Leute angefangen, diese bronzene Schlange anzubeten. Und innerhalb der Bibel, also in dem Teil, der zur katholischen Bibel gehört, bei uns gehört es zu den Apokryphen, da kommt die bronzene Schlange vor und da wird es genau das diskutiert, wie man damit umgehen muss. Weisheit 16, Vers 5 bis 7.
Auch damals, als die schreckliche Wut wilder Tiere über sie hereinbrach und sie durch die Bisse tückischer Schlangen umkamen, dauerte sein Zorn nicht bis ins Ende. Zur Warnung wurden sie kurz in Schrecken versetzt und bekamen ein Rettungszeichen, damit sie sich an die Vorschrift deines Gesetzes erinnerten. Wer sich dorthin wandte, wurde nicht durch das gerettet, was er anschaute, sondern durch dich, den Retter allein aller.
Ist doch spannend, gell? Schon innerhalb der Bibel wird erklärt, es geht nicht um das, was man anschaut, nicht den Gegenstand, sondern es geht um den, der dadurch wirkt, um dich, um Gott, den Retter allen. Um den geht's. Es geht ums Hochsehen und ums Glauben. Denn wer nur hochseht und nicht glaubt, für den bleibt es ein Gegenstand, was er anschaut. Und für den, der glaubt, der sieht dadurch die Rettung, die Gott uns schenkt. Deshalb ist diese Verbindung so wichtig. Hochsehen und Glauben, das gehört zusammen. Sonst wäre es auch überhaupt nicht logisch und hätte keinen sinnvollen Zusammenhang, was Jesus dem Nikodemus in der Nacht erklärt. Und jetzt springen wir zurück in diese Nacht, in das Gespräch von Jesus und Nikodemus nach Jerusalem und wie die beiden dort über die bronzene Schlange sprechen.
Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einer Stange aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben.
Also ich bin sicher, diesen letzten Vers, den kennen Sie alle aus dem Konfirmandenunterricht oder haben ihn irgendwann mal auswendig gelernt, hoffentlich. Also hat Gott die Welt geliebt, heißt er beim Luther, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Aber eigentlich können wir diesen Vers, der oft so allein dasteht, nur richtig verstehen, wenn wir die zwei Verse davor auch verstehen, weil es dann nämlich beschrieben wird, um was es bei diesem Glauben geht. Wenn wir den Blick nehmen, dass Jesus sich selber vergleicht mit dieser Schlange von Mose in der Wüste. Beide bringen sie Rettung und beide werden sie aufgerichtet. Man muss auf beide hochsehen und man muss glauben. Das ist das Entscheidende bei beidem. Jeder, der an ihn glaubt, wird das ewige Leben haben. Das heißt, jeder, der den Blick hebt und der vertraut, dass Gott retten kann, dass sein Versprechen wahr wird. Man muss den Blick hochheben, weg vom Boden mit seinen Gefahren, mit den ganzen Schlangen, die da lauern, auch in unserem Leben da lauern. Wir dürfen hochsehen und glauben an den, den Gott erhöht hat. Das ist Gottes Rettungsangebot für uns. Das ist das, was er dem Volk Israel in der Wüste hingestellt hat und das ist das, was er uns hinstellt in den Wüsten unseres Lebens mit all seinen Gefahren. Das Kreuz, auf das wir hochschauen dürfen und glauben dürfen. Jesus ist der, der vom tödlichen Gift der Sünde heilt. Er ist der, der dafür sorgt, dass wir weitergehen können ins gelobte Land, in unser gelobtes Land, in die Ewigkeit. Auch wenn es noch ein bisschen ist bis dahin, auch wenn da noch ein bisschen Weg vor uns liegt und auch wenn da noch einige Gefahren auf uns lauern, auch wenn das Böse uns erwischen will, immer wieder, und so ist es ja in unserem Leben auch, so wie bei den Schlangen in der Wüste, gell? Das Böse, das schnappt manchmal nach uns und manchmal erwischt es uns auch. Aber wer dann hochsieht und glaubt, der wird leben. Das ist das Entscheidende. Auch wenn es einen erwischt hat. Wir haben es vorher gehört in der Schriftlesung, ganz am Anfang, bei Luther heißt es, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Aufsehen zu Jesus. Das wollen wir in diesen Passionswochen tun. Und das ist das, wozu ich euch einladen will für diese zwei Passionswochen noch, dass wir den Blick aufs Kreuz wagen und auch aushalten. Lasst uns das nicht ausblenden, wo wir Fehler gemacht haben, auch gegenüber Gott. Lasst uns Gottes Rettungsangebot wieder neu annehmen. Und lasst uns dabei nicht nur vordergründig aufs Kreuz sehen, sondern darin vor allem den Sohn Gottes entdecken, der erhöht worden ist, damit wir glauben und damit wir das Leben haben. Lasst uns das tun, was andere schon vor uns getan haben, denn andere sind vor uns schon gerettet worden. Und jeder, der glaubt und zu ihm aufsieht, der hat das ewige Leben. Manchmal ist es schwer, hochzuschauen, auch aufs Kreuz hochzuschauen. Es war nicht sehr lange nach dem Gespräch von Nikodemus und Jesus. Da war es auch für manche schwer, hochzuschauen fürs Kreuz. Als Jesus tatsächlich am Kreuz gehängt ist, da sind manche weggerannt. Seine engsten Freunde, seine Jünger sind weggelaufen, weil sie den Anblick nicht aushalten konnten. Andere sind unterm Kreuz gesessen und waren so beschäftigt damit, um das Gewand zu würfeln und wie sie das absahnen können, dass sie auch nicht hochgesehen haben. Aber dann gab es da ein paar, die haben hochgesehen auf dieses Kreuz. Und einer sogar, der hat im Blick auf das Kreuz das vor Augen, was er selber mitverantwortet hat. Wahrscheinlich hat er sogar selber den Befehl gegeben, dass man Jesus an dieses Kreuz nagelt. Und durch den Blick auf den Erhöhten am Kreuz erkennt er den Retter und glaubt.
Jesus schrie laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Der römische Hauptmann, der gegenüber vom Kreuz stand, hatte mit angesehen, wie Jesus starb und rief: Dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Einige Frauen hatten das Geschehen aus der Ferne beobachtet. Unter ihnen waren Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus dem Jüngeren, und Joses, sowie Salome.
Es war für die kein leichter Blick aufs Kreuz, ganz sicher nicht, weder für die Frauen noch für den Hauptmann. Aber sie haben hochgesehen. Und das ist das, was rettet. Egal, ob man schon lange mit Jesus unterwegs ist, so wie die Frauen unterm Kreuz, oder ob man eigentlich gar nichts wirklich mit ihm zu tun gehabt hat, so wie der Hauptmann und mehr oder weniger zufällig ihm gerade erst begegnet ist. Hochsehen und glauben, das heißt gerettet zu werden. Das ist Gottes Angebot für uns. Und es war nicht nur damals, jetzt können wir den Sprung machen bis in unsere Zeit, auch heute, 2018, ist der Blick auf den Gekreuzigten und der Glaube, dass er uns rettet, das, was uns Leben schenkt. Das ist das, was uns mutig und zuversichtlich leben lässt, auch in den Wüsten unseres Lebens, mit den Gefahren, mit den Schlangen, die da auf uns lauern. Die sind noch da. Aber wir wissen, dass wir gerettet werden. Wer um seine Rettung weiß und wer hochsieht, wer den Blick auf seine Schuld nicht ausweicht und glaubt, der wird und er kann leben. Amen.